This is Gino the announcer, and you are listening to the Barbell Program Podcast with Peter and Alex. The bar is loaded.
Na gut.
Gut.
Dann fangen wir an.
Ich muss aufpassen, letztes Mal bin ich wunderbar ausgeschaut.
Du hast wunderbar ausgeschaut.
Ja, zweite Hälfte, dann habe ich ein bisschen so hingesetzt.
Nein, es ist gescheit. Steig ein.
Servus. Okay, also ich glaube, als allererstes möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken für alle positiven Rückmeldungen von der ersten Folge. Hätte man ehrlich gesagt wirklich nicht gedacht, dass das doch so viel Leute angeschaut haben und doch so positiv davon berichtet haben. Ja, ich glaube, die haben auch ein paar darauf angesprochen.
Ja, genau. Also auch vielen Dank für die, erstens einmal generell für die Rückmeldungen. Die negativen könnt ihr euch schenken. Wir sind über jede Rückmeldung sehr, sehr, sehr froh und dadurch können wir natürlich das Ganze ständig verbessern. Mit was wir heute nicht dienen können, ist wahrscheinlich mit einer Putzfrau im Hintergrund.
Leider.
Auf den wir sehr viel positive Rückmeldungen
gekriegt haben. Fuchsgras ist auch nicht da, glaube ich.
Ja, wir haben es nicht aufpumpt vorher. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass ihr bei dem Podcast immer dabei bleibt und fleißig Fragen einsendet, damit wir eure Fragen dann einfach beantworten können, weil davon lebt das Ganze dann.
Ja. Eigentlich wollte ich anfangen und fragen, wie es da geht.
Das ist eigentlich
normal. Weil mir ist nämlich eigentlich aufgefallen, du hast dich nicht richtig vorgestellt letztens. Du hast nur gesagt, wie du zum Sport gekommen bist.
Ja.
Keiner weiß, wie du hast nämlich. Das haben mir ein paar gefragt, weil das ist neben mir.
Also, mein Name ist Tony Cliff. Kurz vorgestellt, Bürzel Alexander, geht uns eigentlich gut,
ja, das ist wichtig.
Um die Frage zu beantworten. Und ich hoffe, dir geht es auch gut.
Sehr gut.
Ja,
du einen Haufen Eier und Porridge hat gemacht. Also ich bin.
Gehst du noch trainieren eigentlich?
Ja, Peter? Immer.
Wir machen das eigentlich wirklich immer so, wir kommen entweder direkt vom Training oder gehen ins Training. Manchmal ist es so, dass wir zwischen den einzelnen Sätzen unseren Podcast aufnehmen, weil wir einfach eine längere Pause brauchen. Und das ist irgendwie das Coole und vielleicht das, was das Wichtigste ist, dass man Spaß im Training hat.
Und gern trainieren geht.
Genau. Ja, so ist es um und auf. Alles andere könnt ihr es gleich mal vergessen.
So offenbar nicht jeder.
Was? Nein, habe ich es letztens leider auch gehört und muss ehrlich sagen, mir hat das Training auch nicht jedes Mal enorm Spaß gemacht, vor allem bei Wettkampfvorbereitungen. Ja. Aber wenn ich mal die letzte Wettkampfvorbereitung einmal außen vor lasse, dann war Training für mich immer eigentlich Freiheit.
Ja, wobei die letzte Wettkampfvorbereitung eigentlich, das Endergebnis war vielleicht suboptimal. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen auf...
Zwei Monate vorher,
ja, genau,
hätte die Geschichte gut ausgeschaut, ja.
Ja, genau.
Weil ich kann mich erinnern, ich war vor der Stadt, ich habe eigentlich vorgehabt, dass ich im Dezember bei der Stadt mitmache. Ich war im Ende Oktober so stark, wie ich noch nie war. Ja. Ich habe, ich glaube, 5er Sets Pausekniebeugen mit 240 gemacht. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber ja gut, aber im Endeffekt, Training muss Spaß machen, das ist das Entscheidende. Damit es weiter Spaß macht, werden wir die Fragen von euch beantworten. Und wir fangen gleich mit der ersten an. Peter, was haben wir denn da?
Erste Frage ist, wie wählt ihr das Volumen für Powerlifting-Training? Eher minimal effektives oder maximal adaptives Volumen? Okay, vielleicht erklären wir einmal ganz kurz überhaupt, was hinter minimal effektivem und maximal adaptivem Volumen steht oder was derjenige damit meint. Minimal effektives, relativ easy erklärt. Jeder, glaube ich, weiß bei uns, dass nicht wie beim Bodybuilding ist bei uns, dass man jedes Mal bis zum Muskelversagen geht, sondern dass wir einen ausreichenden Trainingsreiz haben. Jetzt glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern dass man einen halbwegs effektiven Trainingsreiz im Powerlifting hat, muss man mal mindestens über 75-80% der Maximalkraft gehen. Also genau. 80% ist, glaube ich, eigentlich...
Für weiter fortgeschrittene.
Weiter fortgeschrittene. Ja. Und da kann ich mich halt natürlich bewegen, aber jetzt wird der Unterschied sein, ob ich 3x3 mit als effektives minimales Volumen mache oder dann deutlich mehr setze. Ne? Oder
ja, Wochenvolumen. Genau so ist es. Also es gibt für die Frage, gibt für mich zwei Antworten oder zwei Richtlinien. Fangen wir mal mit einem minimalen Volumen an. Also laut einer, ich glaube von 2012, müsste ich noch nachschauen, einer Metastudie, sollte man mindestens, klingt jetzt komisch, aber 5 Sets pro Woche in dem jeweiligen Bereich trainieren. Dann ist man auf jeden Fall besser, das ist die Aussage, als wenn man weniger als 5 Sätze trainiert pro Woche. Das ist eine spitzenmäßige Aussage, das hilft uns unheimlich viel weiter. Ja. Aber irgendwie die für diese 5-Satzschwelle eine sehr wichtige sein. Ja. Was jetzt Folgendes bedeutet.
5x5, ne?
Richtig, genau. Pro Woche. Was jetzt Folgendes bedeutet, je je mehr Volumen man macht, desto, wir werden dann Abstriche machen, desto schneller kommst du in dein Ziel im Endeffekt. Ja. Volumen ist etwas, was nicht die Richtung des Trainings vorgibt, das ist die Intensität, sondern wie schnell du zu deinem Ziel kommst. Jetzt gibt es aber etwas, was einfach viel zu viel ist.
Ja, beziehungsweise gibt es ja was, ich mein, das ja. ist von der Seite reingeschossen, beziehungsweise ja. ist ja Volumen total irreführend, weil irgendwann einmal komme ich zu dem Punkt, wo ich einfach nur mein Trainingsvolumen pro Woche steigere, indem ich einfach nur zum Beispiel die Satzanzahl erhöhe, aber die Intensität vielleicht verringern muss. Ja? Richtig. Und dann führt sich's irgendwann ad absurdum. Und ich glaube, das ist auch, oder das ist das, was man oft verwirrt mit Trainingsvolumen pro Woche. Ja. Oder was ist das maximal adaptierbare Volumen?
Ja, also du kannst es maximale oder minimale Volumen kaum eruieren im Endeffekt. Ja. Also minimales Volumen ist zumindest, wo es minimale Volumen ist, ist schwierig zu sagen. Im Endeffekt, solange du dich anpasst und solange du in einem Zyklus stärker wirst, ja, passt du dich an. Ob das jetzt ein Minimum ist oder ein Maximum, das hängt von Person zu Person ab. Also Ray Williams, der in der Woche vielleicht 3-4 schwere Kniebeinsätze macht, weil er einfach nicht mehr, weil sein Körper unmöglich mehr Sätze auf dieser Intensität durchführen kann, der wird sich über diese Frage niemals Gedanken machen, weil er könnte nicht mehr machen und er dürfte wahrscheinlich auch nicht weniger machen. Also das ist ziemlich knapp beisammen. Jemand anderer in einer leichteren Gewichtsklasse mit einer höheren Regenerationsfähigkeit, vielleicht mit langsamen Muskelfasern, was auch immer, ja. mit einer Geschichte aus dem Bodybuilding oder vielleicht aus irgendeinem Ausdauersport, naja, der geht halt auch für 15, 16 Sätze pro Übung pro Woche, die halt in einem Bereich von 80% plus sind. Das ist das Entscheidende. Das ist interindividuell enormst unterschiedlich, aber auch intraindividuell unterschiedlich, je nachdem, in welcher Trainingsphase du dich befindest.
Wahnsinn, wirklich, ist unglaublich. Ja.
Nämlich nicht nur Trainingsphase im Sinne von, wie knapp bin ich vom Wettkampf, sondern auch Trainingsjahre, wie lang trainiere. Meiner Erfahrung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, Peter, meiner Erfahrung nach nimmt im Austrainiertheitsgrad-Level das Volumen wieder ab.
Ja, das ist nämlich auch witzig, weil viele immer sagen, weil was ist einer der Faktoren, wie ich einen Athleten irgendwann einmal weiterbringe? Mehr Volumen. Ja. Also einfach statt 4 Sätze pro Woche, oder 4 Sätze dann pro Trainingseinheit, dann 5. Satz, dann 6. Satz, dann 7. Satz dazu zum Beispiel. Das ist aber irgendwann einmal einfach nicht mehr die Lösung, weil wie du es richtig gesagt hast, vor allem wenn ein Athlet dann schwerer ist, dann schafft er das Volumen unmöglich. Ja? Also es ist unmöglich, dass der dann einen 7. Satz drauf macht mit Hausnummer 270 Kilo. Wie soll das gehen? Das schafft der Körper irgendwann dann nicht mehr. Das heißt, da geht das Volumen wieder runter. Die Frage ist aber, oder vielleicht um die Frage noch einmal, um noch mal kurz in die Frage reinzugehen, wie machen wir das oder wie ist meine Herangehensweise? Meine Herangehensweise ist relativ simpel. Ich suche mir ein mittleres Volumen und mit dem steige ich im ersten Mikrozyklus oder also die erste Woche oder die ersten 4 Wochen einmal ein und schaue mal, wie derjenige reagiert dann. Ob er dann mehr braucht oder ob er dann weniger braucht. Ja.
Genauso mache ich auch im Endeffekt. Ja. Also das ist unfassbar, wie Leute dann unterschiedlich darauf reagieren. Manche sagen, oder wenn ich noch eine Woche mache, bricht ich zusammen mit dem Volumen. Und andere sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich habe nichts gemacht. Das liegt aber nicht unbedingt an einem Austrainiertheitsgrad von Athleten, sondern einfach an der individuellen Erholungsfähigkeit, Muskelfaserzusammensetzung, was auch immer, vom Fokusgrad her oder keine Ahnung. Also fang am besten mit einem mittleren Volumen an. Was würdest du als mittleres Volumen sehen, wenn du jetzt sagst,
es kommt darauf an, wie die Frequenz ist, wenn ich ganz durchschnittliche 4 Trainingstage, also 4 Trainingstage pro Woche habe. In der Wettkampfübung sowas um die 5 Sätze herum wahrscheinlich. Ja. Und dann in der Assistenz, also zum Beispiel, wenn ich Kniebeugen hernehme und dann nehme ich als Assistenzübung passierte Kniebeugen, dann meistens einen Satz weniger. Ja, und dann rundherum.
Genau, also du machst im Endeffekt so, ist im Bereich 8 bis 10 Sätze.
Ja.
Ja. Mit Assistenz.
Genau, ja, genau.
Genauso mache ich es eigentlich auch. Also ich versuche mir irgendwo im Bereich 8 bis 10 Sätze einzupendeln, bei Bankdrücken ein bisschen mehr. Ja. Aber dort fangen wir an und dann schauen wir, wie sich der Athlet entwickelt. Ja. Dann geht man hoch oder weniger hoch, je nachdem, wie er sich entwickelt. Aber dass ich bei einem Athleten herausfinde, was zu viel, was zu wenig ist, bedarf Trainingsjahre mit dem Athleten gemeinsam.
Genau, ist nämlich super schwierig, weil es ist auch das, wie viele Trainingstage, immer wieder auch so Fragen kommen, wie viele Trainingstage sind optimal für Kraft-3-Kampf oder dass ich mich steigere in meiner Kraft-Leistungsentwicklung. Es ist extrem individuell. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, aber ich habe Mädels, wo man einmal sagen müsste, die müssten 4-5 Mal die Woche ohne Probleme trainieren können, erholen sich nicht, schaffen es nur mit 3 Mal. Ja? Dann habe ich wieder Männer, wo das überhaupt nicht zutreffen sollte, die 5 Tage ohne Probleme vertragen. Also Das ist, glaube ich, extrem individuell. Darum fange ich halt einmal in der Mitte an irgendwo und auch mit 4 Trainingstagen komme ich ganz gut zurecht, mhm, mit den meisten. Und dann einfach rundherum. Ja. Weil es ist ja auch so, ich habe das, der Dr. Mike Israetel hat das einmal in einem Artikel geschrieben, dass oft die Frage ist mit diesem maximal adaptiven Volumen, oft ist es nicht die Lösung, mehr zu machen, sondern oft ist es die Lösung, vielleicht einmal probieren, einen Satz weniger zu machen und schauen, ob ich mich dann wieder steigere. Weil oft ist es nicht so, wenn ich zum Beispiel 5 Sätze der Hauptübung habe und ich steigere mich nicht und ich mache dann noch einen mehr, mhm, sondern manchmal ist vielleicht das Ziel, einen weniger zu machen, mhm, weil manchmal erhole ich es vielleicht nicht, trizepsmäßig zum Beispiel. Oder
vor allem zum Maximalkraft gehen, ja, was du richtig gesagt hast. Also Bodybuilding ist mit der Volumenlast sicher was anderes. Bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ich glaube, da kippt es dann auch wieder bei Superprofis.
Ja,
die gehen auf einen Satz ganz anders drauf. Und beim Kraft-3-Kampf ist die ständige Volumenssteigerung sicher nicht möglich.
Nicht immer
möglich. Ja.
Auf gar keinen Fall.
Ja.
Gut. Was haben wir als nächstes?
Gut, die nächste Frage ist eigentlich ähnlich wie die Frage.
Ja.
Ist eine Steigerung des Volumens immer notwendig, um langfristig Fortschritt zu sichern? Oder kann ein Athlet auch nach einer Phase der Sensibilisierung mit weniger Trainingsvolumen als zuvor Fortschritte erzielen?
Ja, haben wir eigentlich.
Und gerade beantwortet worden, ja.
Gerade beantwortet, ja. Also es ist sehr subjektiv. Okay, das ist eine interessante Frage. Wie häufig sollen Nicht-Wettkampfübungen ausgetauscht und verändert werden? Und wie steht ihr zu Trainingsphasen, in denen keine Wettkampfübungen ausgeführt werden? Ja? Super interessante Frage. Also nur, um da ein bisschen weiter auszuholen, die meisten meiner Trainingspläne und ich glaube die vom Alex auch, schauen ja so aus, dass die Hauptübung, dass der Trainingsplan sich grundsätzlich um die 3 Hauptübungen dreht, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, vielleicht noch bei manchen Schulterdrücken dabei, wenn er jetzt nicht unbedingt da Wettkampfphase ist. Und um das herum dann Assistenzübungen oder Nicht-Wettkampfübungen im Sinne von Two-Count-Pause-Benchpress oder Pin-Press oder Pin-Squats oder alles
Pause oder
Pause, immer, irgendwas, ja. Betonte Exzentrik. Und das ist eine recht interessante Frage, wie oft man das dann austauschen oder variieren sollte. Das ist nämlich auch eine Frage, die ich mir die letzten 2 Monate relativ häufig gestellt habe.
Seit Jahren.
Ja, aber ja, nehme ich auch in Wahrheit nicht wirklich eine Antwort darauf gefunden, ja, habe, aber tendenziell eher dazu übergehe, aktuell es weniger oft umzustellen.
Mhm.
Ja. Haben wir gerade im Hintergrund auch unsere Shirts und Alter, deins ist schon kollabiert.
Das, ja, das ist
wenn man auch herricht, ja, ich weiß.
Ja.
Darum alles zu dir
gehen. Ja.
Reactive Training System rund um Mike Teixeira macht ja, soweit ich das so verstanden habe, mit ihren Emerging Strategies, dass sie einen Mikrozyklus finden, auf den du gut ansprichst und die wird eigentlich so lange nicht verändert, solange du noch Fortschritte hast. Was ich grundsätzlich eine super Idee finde, weil ich habe sicher zu Beginn, vor 2-3 Jahren, wie ich relativ viele Pläne ausgeschickt habe, relativ häufig variiert und auch alles variiert. Und ich glaube, umso öfter ich Pläne schreibe oder umso länger ich Pläne schreibe, umso weniger variiere ich mittlerweile.
Ja. Zu dem bin ich auch gekommen. Das Lustige ist, heute in der Früh immer wieder beim Café mit meiner wunderbaren Freundin Bum Bum Lang über genau dieses Thema gesprochen, ja, irgendwie. Und ich bin draufgekommen, dass es, und ich glaube, da ist mehr drinnen, als ich noch weiß, dass es wirklich auf den Charakter des Athleten irgendwie ankommt. Und ich meine, da, mhm, vom Kopf her, wie er zu einem Training herangeht. Also ich würde jemanden, der sehr rational zu einem Training herangeht, wie zum Beispiel der Mike Teixeira einer ist, ja, der sie wirklich objektiv einschätzt, der akzeptiert, dass er nicht jede Trainingseinheit das Gewicht steigern kann, wie so einem Menschen würde weder Wettkampfübung noch Nebenübungen, ja, noch Assistenzübungen zu häufig wechseln.
Ja.
Da würde ich immer fast gleich bleiben. Natürlich, die Assistenzübung sollte auf die jeweiligen Schwächen oder was auch immer, das ist ja sowieso klar, hingemünzt werden. Bei jemandem, der völlig wahnsinnig ist, der jedes Mal linear steigern will, obwohl ich schon 20 Trainingsjahre hinter sich hat, ja, und der, wenn ich ihm das Gleiche schreibe, nur dann mit dem Training zufrieden ist, wenn er jedes Mal um 2,5 Kilo mehr macht mit dem gleichen APIs, und das hat dann noch einen Trainingsplan so einschreibt, weil sie denkt, das war schon noch gegangen, wenn man einen Pumpgun angehalten hat, den darfst du eigentlich gleich, entweder versuchst du umzubauen, das geht aber sehr schwer, ja, oder du musst ihm immer einen leicht anderen Trainingsplan geben. Mhm. Nämlich, du gibst ihm eine leicht andere Wiederholungszahl, weil ganz ehrlich, es ist wurscht, ob er 2, 4 oder 5 Wiederholungen fast macht. Ja. bei 5 ist schon wieder zu viel, ist ja wurscht, ja, so in diesem Bereich. 2 ist arg. Aber es ist ziemlich egal, ob der jetzt 3-8 macht oder 2-8 oder 4-8 oder 4-9. Das ist relativ egal für die physiologischen Outcome. Wenn du einem aber immer das Gleiche gibst, dann wird der irgendwann sich in den Grund und Boden trainieren. Mhm. Und dann habe ich ja eventuell ein Riesenproblem. Somit bei dem wechsle ich Assistance-Übungen und Wettkampfübungen ein bisschen häufiger. Mhm. Obwohl es schwieriger ist, weil dadurch kannst du nicht erkennen, wie lange einer für einen Peak braucht.
Genau, und das finde ich auch, oder darum tausche ich es jetzt auch nicht mehr so extrem gern, weil der Fortschritt viel schwieriger feststellbar ist. Ja? Weil es ist auch für ein, ich habe früher sogar im Peak Daily und Weekly Undulating geschrieben.
Ja.
Und das war, wenn man cool ist als Athlet, überhaupt kein Problem, weil dann kann es sein, dass du 3 Wochen vor dem Wettkampf einen letzten schweren Deadlift hast und nachher hast du nur mehr Variationen oder hast nur mehr Wiederholungen und das ist überhaupt kein Problem, weil du weißt, du gehst raus und hebst 2,80.
Sowieso, ja.
Bist jetzt aber nicht so cool, dann kann es ein Problem werden, weil dann siehst du den Progress nicht so leicht bis zum Wettkampf.
Stimmt,
und so ist mit mehreren Mikrozyklen auch, wenn du also ich habe sogar früher innerhalb vom Zyklus die Assistenzen variiert. Das mache ich schon fast Westside eigentlich.
Vor einer
auf die nächste Woche.
Also ja, das geht's mal nicht. Genau, das habe ich auch oft gemacht. Ja, das ist ja das geht bei Leuten, die also wenn das gut funktioniert, ist Leute, die aus dem Bodybuilding kommen, weil die brauchen das von der Waffe vom Kopf. Ja. Und Leute heute, wie gesagt, nicht damit umgekennen, dass nicht jede Woche stärker werden. Ja. Einzige Möglichkeit. Also das meiner Meinung nach kommt es wirklich auf den Typen an. Es hat beides Vor- oder Nachteile. Es ist viel schwieriger, einen Peak zu finden mit jemandem, den man ständig umschaut. Ja. Aber manche kennen mich damit besser. Und bei der Emerging Strategies von Mike Toshiro ist eventuell eine fade Geschichte. Ja? Aber wenn man dabei bleibt, weißt du ganz genau, was funktioniert. Und du brauchst nur mini kleine Rädchen drehen, damit du für dich das perfekte Programm findest.
Was ich ein bisschen skeptisch sehe, ist, was er auch oft sagt, ist, er hat jetzt einen Athleten zum Beispiel, bei dem ist jede dritte Beugeeinheit oder jede vierte Beugeeinheit ist immer schlecht.
Ja.
Und er weiß, dass er dann wieder besser wird. Also das finde ich ein bisschen sehr weit hergeholt. Dass man gesagt hat, er hat ein Feedback gekriegt von einem Athleten, einen sehr guten auch vom Wettkampf. Und die letzte Einheit vom Wettkampf war super schlecht beim Beugen. Und er hat gesagt, nein, überhaupt kein Problem, schau, ich zeig dir da, ich habe das ausgearbeitet, es ist immer jede dritte Beugeeinheit schlecht und du wirst PR beugen. Der hat dann auch PR beugt oder hat dann auch sehr stark beugt. Aber die Frage ist halt, also das ist schon schwierig. Das ist
immer finster, vor allem, da muss der Athlet sein, dass er ein komplettes Umfeld aufblenden kann.
Und der immer gleich ist.
Immer alles gleich ist.
Der jetzt nicht eine schlechte Einheit gehabt hat, weil er einen schlechten Tag gehabt hat.
Ja, genau.
Sondern, der weiß, okay, heute ist eine schlechte Einheit.
Da muss der rationalste Mensch ist 1000 sein.
Ja.
Und das geht
keine Ahnung.
Achso. Ja, ich bin extrem rational.
Ja. Okay, also ich glaube, das ist, oder auch warum habe ich früher, glaube ich, auch öfters gern wieder Übungen tauscht, weil es halt auch nicht ganz so cool ausschaut, wenn man einen Athleten hat und den schickt man 4 Wochen am Plan und der schickt einem sein Feedback und sagt, ja, alles super, perfekt, und du schickst ihm den gleichen wieder. Ne?
Aber was auch völlig logisch
ist. Es ist genau eigentlich das, was er braucht, weil wenn das Feedback zurückkommt, es passt alles.
Da ist ein Riesenproblem aus dieser ganzen Fitnesstrainerbranche, wenn du Privattrainings damals noch vor 15 Jahren gegeben hast und du hast von einer Einheit aufs andere das Gleiche gemacht, haben die Leute geglaubt, du lässt dir nichts Neues einfallen, obwohl das Gleiche das Wichtigste gewesen war. Und dann haben Privattrainer von einer zu einer die abgefreaktesten Übungen gefunden, die überhaupt nichts mehr bringen, nur damit sie aus Selbstzweck zur Übungsvariation, völlig lächerlich.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch in uns oder in vielen drinnen, das muss man einfach rauskriegen. Wenn was funktioniert, dann bleibt man drauf. Ja. Und das Coole ist, dass ich mittlerweile auch von vielen meiner Athleten schon das Feedback kriege, hey, der Zyklus war super, da bleiben wir drauf, ne?
Ja.
Ja, klar, ist sicher. So. Selben Zyklus noch einmal oder halt Dinge, die nicht so funktioniert haben, umstellen.
Wieder, das ist eine super Frage jetzt. Wie sollte die Nährstoffverteilung eines Powerlifters aussehen, wenn er A im Bulk oder B auf Erhaltung ist? So, über Abnehmer redet überhaupt keiner mehr. Entweder immer zu oder ab. Bulk, um das zu erklären, der Bulk ist die Gewichtszunahme.
Ja.
Ja, in Neudeutsch, hört auf mit dem Schaß. Und Erhaltung ist, dass das Gewicht gleich bleibt. Ja. Also grundsätzlich habe ich mir überlegt, grundsätzlich müsst ihr euch anschauen, ob es die Gewichtsabnahme oder Zunahme ist, ist völlig egal. Im Endeffekt ist die Waage euer Tool. Das ist das Einzige, was zählt. Ihr stellt euch jeden Tag auf die Waage rauf, in der Früh, nachdem es um Klo wird, jeden Tag gleich und schreibt das Gewicht auf. Und am Ende der Woche, sagen wir am Sonntag, rechnet ihr euch den Wochenschnitt aus. Das heißt, jede Woche, jedes Gewicht auf, dividiert durch, also addieren, dividiert durch 7, wissen wir noch, ja, Mathematik, und dann kommt ein Gewicht raus. So. Und wenn dieses durchschnittliche Wochenschnittsgewicht von Woche zu Woche zunimmt, ja, dann nehme ich zu. So, wie viel sollte zunehmen? Natürlich, und das ist ein Riesenproblem, nicht blatt werden, auch wenn ich Powerlifter bin. Das ist keine Entschuldigung, dick zu werden, okay? Wie viel kann ich als fortgeschrittener Powerlifter in der Woche zunehmen? Rechnen Sie ungefähr mit 1/4% vom Körpergewicht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fett ist, sehr gering. 1/4% vom Körpergewicht. Okay? Also ungefähr pro Woche. Das war eh schon ein Wahnsinn. Das ist
unglaublich.
Das war ein Kilo im, wenn ich 100 Kilo habe, war das ein Kilo im Monat, ja. Davor kann unmöglich hohes Muskelmasse sein, vor allem wenn ich fortgeschritten bin. Als Anfänger geht's. Also 1/4% pro Woche.
Das ist nicht alles Muskelmasse, ne?
Nein, sicher nicht, also. Ja. Und wie so die Nährstoffverteilung auch schon in der Zeit? Circa 2 bis 2,5 Gramm Eiweiß pro Tag, pro Kilogramm Körpergewicht, okay? Das muss drinnen sein, da könnt ihr euch ungefähr merken, ein halbes, also 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Mahlzeit. Mhm. Wenn ich dann 4-mal oder 5-mal ist, habe ich es drinnen. Ja, schaut einfach auf den Proteingehalt. Und alles andere füllt es mit Kohlenhydrate auf. Und nicht mit Fette, weil das ist auch essentiell. Ja. Aber nimm ich zu, ist ich genug, nimm ich ab, ist eventuell zu wenig.
In außer wie abnehmen.
In Wahrheit ist relativ easy, relativ, ja, easy, relativ gut funktioniert. Der.
Da machen wir zu.
Relativ gut funktioniert, wenn ich mir, wie du das richtig sagst, ich schreibe mir jeden Tag mein Gewicht auf, rechne mir meinen Wochendurchschnitt aus und zusätzlich, wenn ich es ganz genau haben will, schreibe ich mir auch noch jeden Tag auf, was ich gegessen habe und wie viele Kalorien ich gegessen habe. Ja? Dann kann ich mir da dann nachher ausrechnen, was ich, und dann schaue ich, habe ich zugenommen oder abgenommen, und dann kann ich mir ausrechnen, was circa meine Erhaltungskalorien sind, was die genaue Variante wäre.
Ja. Dann wird es natürlich extrem kompliziert,
auf 2 Wochen.
Weil dann packst du einen Fitnesspaul, musst alles eingeben, alles abwiegen, alles,
ja,
drum und dran. Aber,
ja, aber wenn
ich leichte Gewicht lasse, muss ich es machen.
Ja, und wenn, ja, ich bereit bin, ja, mir auszurechnen, ja, zwischen 2 und 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht mir, ja, irgendwie auszurechnen, dann bin ich auch bereit, also das zu tracken, ja, in irgendeiner, ja, Art und Weise. Ja? Oder wenn ich mir die Frage stelle, wie soll die Nährstoffaufteilung sein, oder dann habe ich mich ja offenbar irgendwie, versuche ich mich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, dann muss ich in irgendeiner Art und Weise Kalorien zählen, so oder richtig, was zählen. Ja?
Ja.
Weil anders wird es nicht gehen.
Ja. Also wenn Sie es leicht haben wollt, nur aufs Protein schon am Wochenschnitt. Wenn Sie es wirklich genau haben wollt, weil Sie in der Gewichtsklasse reinkommen müsst,
ja,
ist vor allem nach unten. Nach oben ist, braucht es nicht viel, wenn man umtrecken. Wenn es nicht leichter wird, ist es zu wenig, ne? Aber kann man auch machen. Wenn ich in eine Gewichtsklasse reinkommen muss, dann ist tracken, und dann geht es wirklich um Genauigkeiten. Da wird alles, was da reinkommt, wird vorher abgewogen und genau aufgeschrieben. Dann ist es unabdingbar eigentlich.
Ich habe mal überlegt, ja, das wäre ganz interessant, wenn man da vielleicht einmal irgendjemanden wie die Martina oder sonst irgendjemanden dazu einladen und dazu fragen, weil die macht das. Die hat ja einen Coach,
ja, ja.
Na, und nicht nur mit Tracken, sondern die hat auch fürs Gewicht machen einen
Coach. Richtig.
Und die macht das extrem gescheit, weil ich habe relativ viele Athleten, die Gewicht machen müssen und immer noch nach einer relativ schlechten Methode vorgehen.
Wir werden das mit der, wir werden die
Methode, ja, einladen. Weil das wäre für den Kader, ja, wirklich auch nicht schlecht.
Ja.
Ja, also drum eigentlich abschließend zur Nährstoffverteilung. Hast du es eh völlig richtig gesagt. Das absolut Wichtigste ist einmal Protein. Dann meine ich mich zu erinnern, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett und den Rest fülle ich mit
Kohlenhydraten
auf.
So, ja, Kohlenhydrate brauchst zwischen, ich glaube, 6 und 8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. So ungefähr in dem Bereich. Okay? Oben, wenn du abnimmst, unten, wenn du oben, wenn du zunehmen willst, und unten, ja, wenn du abnehmen willst. Aber Kohlenhydrate, um das eventuell als zukünftige Frage bereits vorwegzunehmen, Kohlenhydrate sind essentiell im Powerlifting. Je leistungsorientierter,
Leben.
Ja, im Leben. Wenn du einen leistungsorientierten Sport betreibst, dann ist es eine absolute Ausnahme, dass du bei einer ketogenen Diät wirklich besser wirst. Du brauchst Kohlenhydrate, weil sie einfach viel schneller verfügbar sind, viel schneller auffüllbar sind, du in keiner Ketosis bist oder was auch immer. Ja. Es gibt im Endeffekt keinen Leistungssportler, der wirklich nicht nur den Körper präsentieren muss, sondern wirklich eine Leistung geben muss, der sich ketogen ernährt. Kann Hochleistungssport.
Fehlt mir kompletter Vergleich, kann ich nichts sagen, ja, aber das ist immer so schnell so eine religiöse Ansicht dann.
Sehr religiös, ja. Religion, los
mal. Das ist auch interessant, wobei wir es zum Teil eh schon ein bisschen angeschnitten haben. Inwiefern verändert sich die Trainingsplanung eines Powerlifting-Neulings auf dem Weg zu einem Weltklasse-Athleten in dieser Sportart?
Ich habe da aufgeschrieben Muskelmasse.
habe ich ein relativ interessantes Gespräch mitbekommen nach dem RTS-Seminar da von Mike, weil viele ja auch immer, oder man stellt sich als Coach auch oft die Frage, ich hätte jetzt gern nur Top-Athleten oder ich hätte jetzt gern nur Anfänger und wo ist eigentlich der Unterschied im Training? Und alle denken sich immer, na gut, aus dem hat ja jeder was machen, also Brad Gibbs kann ja jeder was machen, quasi, ja. Weil der ist einfach...
Der Brad Gibbs halt.
Der Brad Gibbs, ja. Wurscht, was du mit dem machst, der wird immer stärker. Der Mike hat aber auch gesagt, das ist aber auch schwierig, weil auch gerade diese Leute, die an der Spitze sind, aus einem gewissen Grund an der Spitze sind und es nicht immer nur die härteste Arbeit ist. Ja? Das heißt, die sind halt einfach bevorzugt.
Ja.
Ja? Das heißt, der hat vielleicht nicht dieselbe Arbeitseinstellung, die einer hat, der... Hausnummer 420 Wilks hat oder 400 Wilks hat oder 380 Wilks hat und sich jedes Training in Arsch aufreißt, weil der ja sowieso von Haus aus schon ein bisschen stärker ist als der normale deutlich stärker ist als der normale Mensch. Darum ist das oft der Fluch, wenn man als Athleten auch haben will, ja, oder wenn man als Athlet hat. Was hast du gesagt? Muskelmasse ändert
sich. Also es ändert sich, ich sage es, wie du sagst, es ändert sich nicht so viel.
Ja.
Nicht so viel, wie man glaubt. Also im Endeffekt, je besser Athlet ist, desto mehr kommt es darauf an, dass du den Menschen im Training nicht verletzt.
Ja.
Und das gilt das bei genetischen Ausreißern, aber auch bei wirklich Trainierern, ja, das ja das 100% antrainiert haben, sagen wir mal so. Ja. Obwohl das nicht heißt, dass welche die genetische Ausreißer nicht trainieren. Das ist sehr so klar. Ja. Aber nicht verletzen, es ist um und auf. Ja. Du kannst dann hoch austrainierten Athleten viel schneller verletzen. Mhm. Das erste Punkt.
Na klar, braucht er, also der Reiz für den Training ist ja viel größer. Ne?
Ja, braucht er, der ist viel höher. Ja.
Der hat ja auch nur 85 oder 90 Kilo und muss aber einfach das Doppelte beugen von dem, was wir oft vielleicht am Plan haben für jemanden. Ne?
Genau.
Und das ist ein Wahnsinn. Und das schon stark ist.
Ne? Ja, Verletzung ist das Riesenproblem. Du kannst mit einer Verletzung nicht deine Leistung herzahlen.
Das gehört Punkt.
Zweiter Punkt. Du musst als Anfänger jemandem natürlich die Übungen beibringen. Technisch müssen die korrekt arbeiten, alles drum und dran. Aber meiner Meinung nach solltest du dann so viel Muskelmasse in den Leistungsmuskeln aufbocken, wie es nur irgendwie geht. Das heißt, es könnte sein, dass die Trainingsplanung ein bisschen bodybuilderischer wird, ist bei einem Anfänger. Könnte sein. Mhm. Und ich glaube, dass bei einem extrem weit fortgeschrittenen wieder der Gedanke in Richtung ein bisschen bodybuilderischer werden, wie es auch sein könnte.
Ja.
Weil dadurch verletzt er einfach weniger.
Ja.
Das sind alles, wie soll man sagen, Meinungen, die natürlich auf keiner Wissenschaftlichkeit fußen, ja, weil das in Langzeitstudien über Powerlifter groß nicht. Ne? Ja. Aber das sind zumindest meine Erfahrungen.
Das ist eine Frage vom Zugang auch, ne? Weil ich ja jetzt seit 2 Wochen von RTS auch gecoacht werde und die extrem wenig an Assistenzübungen drin oder an Bodybuilding-Übungen rundherum drinnen haben. Also wir sind in einem RTS-Plan nie Bizeps Curls finden wahrscheinlich.
Ja, die haben ganz wenig, sehr wenig.
Oder Latzug oder sonst.
Probieren wir nicht.
Ja, eh.
Weil das ist schon Bauch. Ich meine, mache Bauchbizeps.
Bauchbizeps. Ja. Gehört aber auch zusammen. Ja. Ja. Also
ist eine Muskelschlinge.
Kenne ich nicht.
Ja.
Kenne ich nicht anders. aber das ist halt eine Frage des Zugangs. Ja. Ich schreibe auch bei relativ vielen Leuten relativ viel Bodybuilding-Varianten rein, weil sie das, glaube ich, brauchen. Wie du richtig gesagt hast, als Prophylaxe.
Ich muss ich glaube, dass Leute, die aus dem Bodybuilding oder Crossfit kommen, sich weniger schnell verletzen.
Ja, ist witzig, aber ist wirklich so.
Weil einfach die Muskulatur und natürlich alle Gelenkstrukturen auf unterschiedlichsten Winkeln gestärkt worden sind und die viel mehr Belastungstoleranz haben. Punkt. Das sollte man aufbauen. Das musst du bei einem Anfänger unbedingt aufbauen. Also nur Kniebeinkreuz auf Bankdrücken bei einem Anfänger geht auf keinen Fall.
Was interessant ist nämlich eigentlich, weil RTS ja aus dem amerikanischen System kommt, klarerweise.
Normal Bodybuilding machen. Ne?
Und was?
Und normalerweise Bodybuilden mehr. Aber ja.
Nein, aber die Amis. Oder RTS.
Die Amis.
Also ja. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, dass die Sportkultur in den USA ja ganz anders ist und dort fast ja jeder in irgendeinem Verein oder ein College oder Uni oder sonst irgendwo Football, Basketball, Baseball oder alles gleichzeitig gespielt hat und die natürlich eine ganz andere Muskelstruktur dann haben.
Ne? So ist es.
Und ich glaube, dass das schon ein großer Unterschied ist, weil sind wir sich ganz ehrlich, in Österreich ist das schon ein bisschen anders und relativ viele kommen aus dem Nix drauf, dass Powerlifter werden
so
wollen.
So ist es.
Dann haben wir keinen Muskel auf den ganzen.
Nein,
Körper.
Ja. Also wie gesagt, um mal zusammenzufassen, Muskelaufbau entscheidend, Verletzungsprophylaxe entscheidend und nicht verletzen durchs Training entscheidend.
Ja.
Ja, ja. Ja, das klingt, ja. Das klingt aber banal, aber das macht keiner. Ja. Ja. Der eine, ich habe gesagt, blöd, das klingt noch, ja, das ist ein Pussy nah. Der eine Wiederholung, der nicht sicher ist, macht man nicht. Im Bodybuilding magst du es aber nicht im Powerlifting.
Weil die Last doch anders ist.
Ja, und weil, mein Gott, das will im Bodybuilding auf der Chestpress passieren.
Viel, aber.
Ja, ja, ich habe mir sehr Zehgelenk gesprengt. Bin ich draufgegangen. Peter, machen wir noch eine Frage, würde ich sagen.
Eine Frage ist sehr gut, wobei jetzt suchen wir sehr gut. Machen wir keine von da.
Ja.
Machen wir vielleicht die eines sehr netten Studiomitglieds. Und zwar.
Ah, was du meinst.
Ja, ja, der Philipp hat das gefragt. Ja. Und zwar sieht man relativ häufig, und ich habe nämlich letztens unten auch mit jemandem gesprochen, den sein Bruder hat dasselbe Problem. Wenn jemand relativ neu ist oder beim Kniebeugen am Weg nach unten auf einer Seite mit dem Becken beginnt zu kippen und dann ungleich nach oben aufsteht. Ja, habe ich das gut erklärt? Nein, überhaupt nicht.
Oh ja, es gibt zu einer seitlichen Kippung im Becken.
Ja.
Das heißt, es schaut aus, wie wenn eine Beckenseite vor hinten gesehen höher ist.
Genau.
Und sich die Person vielleicht auf eine Seite mehr rübersetzt.
Genau. Ja, ja. Das ist ja, und das ist ja durchaus relativ häufiges Problem, was man durchaus beobachtet. Und die Frage war halt, wie man das in den Griff bekommt oder was der Grund dahinter sein kann. Was meinst du?
Also, da gibt es meiner Meinung nach, könnten es logischerweise mehrere Gründe sein. Wenn.
Vorausgesetzt, ja, es ist nichts Pathologisches.
Ja, ja, genau. Ja. Aber grundsätzlich, die Hüftstrukturen sind doch zum großen Teil symmetrisch aufgebaut. Also davon auszugehen, dass auch Hüften enorm asymmetrisch in ihrem Aufbau ist, ja, das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Oder das würde auf jeden Fall wissen. Okay? Beinlängenindifferenz kann natürlich auch damit zusammenhängen, müsste aber bereits von Anfang an eigentlich schon bestehen, dass die Hüften dann schief ist, ja, und nicht erst beim Runtergehen. Somit kann man das meistens auch ausschließen. Ein Grund, warum das die Hüfte bereits beim Runtergehen in eine Richtung zieht, kann sein, also könnte sein, dass auch Körperseiten, in der Hüfte, ja, das Band oder Muskelstrukturen, dass da irgendwo das zu Spannungsverhältnissen kommt, die dann in einen engen Schlag kommen und somit die Hüfte leicht verziehen. Sagen wir so, wenn ich runtergehe und eine Hüftseite bleibt höher als die andere, dann liegt es wahrscheinlich an den Hüftrotatoren. Weil das Seitneigen eigentlich ein Hüftrotationsproblem ist, wenn man sich den Oberschenkel anschaut, wie in der Hüftpfanne drinnen ist, ja, also wenn man das von der Seite her gesehen so ausschaut, dann kommt es zu einer Seitneigung der Hüfte dann, wenn irgendwas zum Rotieren anfängt. Und diese Hüftrotatoren kann sein, dass die entweder zu kontrakt sind oder einfach zu schwach sind. Und, okay, wenn die zu schwach sind, dann fängt man mit einer Hüftzeitverschiebung an. Es kann natürlich auch sein, dass unter Kontakt stehe ich einfach zu kurz, ja, zum Beispiel. Ja. Das bedeutet, auch das Problem tritt viel weniger häufig bei Leuten auf, die unterschiedliche Bewegungserfahrungen schon, ja, gemacht haben.
Völlig richtig, genau.
Und dadurch auch die gelenksnahen Hüftmuskeln dementsprechend trainiert haben, dass sie in einer Endposition der Bewegung entweder nicht kontrakt oder kraftfähig genug sind.
Zweites, ja, Problem ist ja auch, also wenn die Exzentrik der Bewegung passt, hat man es oft in der Konzentrik dann, dass eben eine, ja, Seite nach oben zuerst hochkommt. Das ist, glaube ich, auch sehr häufig ein Kraftproblem. Ja?
Das ist ein ganz wichtiger, ja, Punkt.
Weil die, ja, die Exzentrik ist, da hat es dann oft eben wirklich was. Ja?
Ja. Also wenn es die Konzentrik ist, ist es meistens ein Kraftproblem.
Ja.
Vor allem, was ich noch dazu sagen will, ist, ich glaube, dass es ist ganz wichtig zu beobachten, ob das gleich von der ersten Wiederholung an passiert, mit der leeren Stange, ja, oder ob das mit der Zeit kommt. Genau. Was mit der Zeit kommt, ist ein Kraftproblem. Ja. Dann darfst du mit diesen Menschen nicht das Gewicht erhöhen, solange das nicht passt, weil du trainierst um schwächste Glied herum. Okay? Das heißt, irgendwann einmal kommst du dann zu einem Problem, zum Beispiel in der Wirbelsäule, ja, oder im seitlichen Gesäßmuskel. Stell dir mal vor, du machst mit dem Menschen Boxquats oder so einen Blödsinn, da kannst du sicher sein, dass der im ISG völlig fertig ist mit, ja, der Zeit. Ja? Das heißt, du gehst nur so hoch, solange es die richtige Technik dann zulässt. Mhm. Punkt Nummer 1. Wenn das bereits, Punkt Nummer 2, ob der ersten Wiederholung mit der leeren Stange ist, ja, dann ist es genau so, was du gesagt, ja, hast, dann entweder ein massivstes Kraftproblem, ja, oder wie gesagt, gewisse Strukturen sind aufgrund von Schwäche wahrscheinlich, ja, zu kontrakt. Die Kern in unterschiedlichen Richtungen einfach auftrainiert.
Ich wollte gerade, ja, sagen, und was machen wir dagegen?
Also, was ich dagegen machen würde, war zwei Dinge. Nummer 1, was völlig vernachlässigt wird, oft Beweglichkeitstraining.
Okay.
Das ist ein ganz, ja, wichtiger Punkt.
Aber,
ja, ja, du wirst nicht stärker dadurch, ja, ja. Aber du lernst Positionen einzunehmen, das du gar nicht kennst. Wenn ich zum Beispiel, ich werde es merken, dass ihr oft ein ganz großes Disbalance habt zwischen links und rechts, wenn es um Beweglichkeit geht. Mhm. Und Nummer zwei, die Hüfte hat er da trainieren, und zwar dynamisch und statisch. Und da sind Übungen wie statisch zum Beispiel einbeiniges, einarmiges Kreuzheben, das ist natürlich auch völlig korrekt ausgeführt, Step-Ups, ganz wichtig drauf schauen, ob der mit dem Knie nach innen knickt oder so irgendwas. Aber auch direktes Rotationstraining ist meiner Meinung nach sehr wichtig.
Okay.
Das heißt, du gehst so einen Kabelzug, ja, setzt dich auf ein höheres Stockerl hin, das Bein ist in der Hüfte 90 Grad abgewinkelt und im Knie 90 Grad abgewinkelt, und von einer Seite unten eine Fußmanschette, zieht das Kabel weg und zieht es zum Beispiel in eine Innenrotation, ja, und du machst immer eine Außenrotation. Das klingt jetzt saudeppert, diese Übungen, aber das sind wichtig
manchmal, ja,
und die helfen da.
Aber ja, ich glaube jetzt, also ja,
was du
natürlich
machen,
richtig, ja, einfacher,
ja, ja.
Goblet Squats oder ja, so, ne?
Du das mit Goblet Squats anfangen?
Ja, meistens.
Weißt du die Bewegung dann
besser? Nein, es kommt darauf an, wenn jemand dann perfekte Kniebeuge machen kann oder relativ perfekte Kniebeuge ohne Zusatzlast machen kann,
ja,
das heißt, es ist kein Mobilitätsproblem.
Richtig.
Dann, also dann, und keine strukturelle Einschränkung oder sonst was, dann mit leichter Zusatzlast vorne.
Ja.
Ja, weil so checkt es ja jeder. Ist es ein gröberes Problem und er kann auch eine Körpergewichtskniebeuge nicht machen, dann, glaube ich, kommt es mit sowas.
Ja.
Aber dann ist es die Frage,
du hast recht,
oder dann stelle ich so, mir ja, die Frage, ob ich der Richtige bin für den oder diejenige.
Wahrscheinlich nicht, ja,
weil es ein Physio ist.
Ja,
weil es eigentlich sowas, eigentlich out of my scope of practice eigentlich meistens, weil der wird Schmerzen auch haben.
Du hast absolut recht.
Ja. Drum, wenn es eine Kraft, meistens ist es nämlich, meiner Erfahrung nach, hat man sowas bei Anfängern, ja, bei Mädels.
Oder bei Verletzten, ehemaligen Verletzten.
Oder ehemaligen Verletzten, dann ja, ist aber wieder was anderes.
Ja, ja, genau. Ja.
Aber wenn es wirklich nur in der Konzentrik, oder hauptsächlich in der Konzentrik das Problem ist, was, glaube ich, auch der Philipp gemeint hat, oder was manche meinen, oder zumindest auch derjenige gemeint hat, mit dem ich plaudert habe, dann ist es fast nahezu immer ein Kraftproblem und ein Ansteuerungsproblem. Genauso wie diesen, man kann stundenlang über einen Buttwink oder Beckenkippung oder sonst was diskutieren. Meistens ist es, wenn es keine strukturelle Verkürzung ist, einfach nur ein Spannungsproblem. Dass es die Leute nicht ansteuern können.
Ja.
Ja? Weil oft wird es dann mit Gürtel besser.
Und das lernst du mit weniger Gewicht.
Ja, genau. Dann, ja. Genau, das lernst du mit weniger Gewicht. Das lernst du, indem du die Bewegung gescheit machst. Ja?
Mhm. Also,
was aber schwierig ist, ja, weil wir ja jede Woche mehr Gewicht bewegen, oder ich zumindest jede Woche ein bisschen mehr Gewicht bewegen will.
Du hast komplett recht. Also das, was der Peter gesagt hat, würde ich jetzt zu 100% unterschreiben. Wenn du so ein Problem hast, oder so eine Person hast, dann zurück im Gewicht, leicht anfangen, cool, und Goblet Squat, danke, dass du gesagt hast, eine der wahrscheinlich wertvollsten Übungen, wenn man die Kniebeuge wieder lernen will. Ja. Das da hinten, da wird man automatisch steppert. So blöd das klingt. Sobald du da hinten Langhantelstangen drauf hast, als erfahrener Athlet, wirst irre.
Ja.
Vorn ein Gewicht halten, Goblet Squat funktioniert viel besser, kannst längere Position halten und, oder, ich habe das Gefühl irgendwie, du hast, wie wenn der Körper unter, aus welchem Grund auch immer, ja, weil das vorhin Holz die Wasser.
Ja, ist ja, ja auch kein Kniebeuge,
ja,
dann, ne?
Ja, ist ja, ist völlig was, eine neue Übung. Das ist wie wenn du was Neues lernst und das alte Bewegungsmuster wieder aufbrichst. Das heißt, fang eventuell mit Goblet Squats an, ja. Natürlich kannst du als Ergänzung oder sowas machen, was ich da gesagt habe, ja, aber das Wichtigste ist eigentlich, die eigentliche Übung nur so schwer zu machen, dass sie noch komplett korrekt durchgeführt wird. Genau das Gleiche mache ich jetzt zum Beispiel.
Und viel Glute Activation,
ja,
oder?
Das ist unheimlich wichtig, ja. Über Activation unterhalten wir uns auch anders. Ich glaube, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den unsere Hörer, Seher, Hörerinnen und Seherinnen ja, nochmal genauer hören wollen. Aber wie gesagt, ich hoffe, Philipp, die Frage haben wir halbwegs beantwortet.
Zu deiner Zufriedenheit
beantwortet. Ja. Fang leicht an und geh nur so schnell hoch, wie alles immer passt. Okay? Und wie du nochmal sagst, nicht für jedes Problem haben wir die richtige Profession. Da gibt es Spezialisten, die das besser kennen. Und das sind Physiotherapeuten, hoffentlich.
Genau.
Ja. Gut, Peter.
Was machen wir jetzt? Wie geht's weiter?
Ich würde sagen, wir setzen uns in zwei Wochen wieder zusammen, ja, ja, und machen das. Und in der Zwischenzeit haben wir was zum Tun.
Ich war in Frankreich übrigens dazwischen.
Erzähl mir kurz, wie es in Frankreich war.
Was war da überhaupt? Bankdrücker-Europameisterschaft. Classic Raw, wie man es heutzutage nennt. Durchwachsen, würde ich mal sagen. Also wieder einen neuen österreichischen Rekord mit Graushofer Jürgen, der mit in der 74-Kilo-Klasse bei Weitem über 170 Kilo Raw mittlerweile drinnen hat.
Der hat dort 170
gedruckt? Ja, völlig richtig. Ja. Ja.
Mit 74 Kilo Körpergewicht?
Mit 74 Kilo Körpergewicht.
Gemerkt.
Und Kana Markus war auch mit. Kana Markus hat ein bisschen ein Pech gehabt. Kana Markus hat im zweiten 2,25 relativ, meiner Meinung nach, extrem easy drückt und hätte dann mit die 2,30 sicher drinnen gehabt an dem Tag. Aber oft ist halt im Kraft-Dreikampf oder im Bankdrücken so, auch wenn man es muskulär könnte, ist an dem Tag vielleicht nicht drinnen. 2,30 wäre irgendwas gewesen zwischen Bronze und Gold. Also absolut kompetitiv. Drum ist vielleicht am Ende des Tages ist er Fünfter geworden, glaube ich. Ja? Das ist aber, das schaut dann immer so hart aus, weil gerade in einem Single-Lift-Wettkampf, der letzte Lift entscheidet alles. Und ich kann null taktieren und null total aufbauen. Und darum ist man dann vielleicht Fünfter, druckert man, wäre man vielleicht Europameister. Mhm. Also es ist, du weißt das selber, wie es mit 3,30 kannst Gold machen im Heben oder Zehnter werden.
Es ist wirklich so.
Ja, es ist ja leider manchmal so. Oder Zehnter ist jetzt
übertrieben. Nein, aber du bist Fünfter.
Ja, du bist Fünfter, ja, genau. Und dann bist Fünfter und sagt jeder, na gut, Fünfter, aber es ist gar nichts. Ja, ne? Ja, aber hebe ich 5 Kilo, hätte ich die 5 Kilo mehr gehoben an dem Tag vielleicht, hätte ich vielleicht Gold gemacht sogar.
Heben 2,337, 1,332 und du bist schon Vierter.
Du bist nur spurleichter.
Ja, ja.
Gott Christian war auch mit. Gott Christian war knapp mit 192,5 in der 93er unter seinem Österreich-Rekord, was auch ein Wahnsinn ist. Und Kepler Matthias hat dann relativ letzten schlechten Abschlusszyklus gehabt. Da muss man noch analysieren, woran das wirklich gelegen ist, aber das war an dem Tag, war nicht viel mehr drin, als diese 57,5 hat auch schon 162,5 drückt.
Aber im Endeffekt sind wir relativ gut im Mittelfeld vertreten.
Also ich meine, wenn man sich dann die Listen anschaut, mischt man aktuell jetzt gerade beim Bankdrücken Raw nicht vorn mit, wobei, also gerade der Jürgen ist tolles Mittelfeld, der ist, glaube ich, Siebter waren bei der EM und Siebter bei der WM waren. Ja. Also es ist schon fast durch, ob der EM oder WM fast. Und auf jeden Fall alle was für die Zukunft. Ja, alles Medaillengaranten oder Medaillenkandidaten für die nächsten Jahre. Ja. Und das ist, glaube ich, auch was man nicht vergessen darf. Die letzten 1,5 Jahre oder letzten 2 Jahre haben wir als österreichisches Team über 40 internationale Medaillen gemacht. Also jeder, der sagt, dass da irgendwie nichts weitergeht oder sonst was, hat keine Ahnung. Ja, also, ganz ehrlich.
Nein, du hast recht, gut, das Thema haben wir gestern mal kurz besprochen.
Ja,
aber das vergisst man, glaube ich, oft, wenn man, weiß ich nicht, als Nation, die nicht unbedingt ein Kraftsport, wie soll man sagen, Mekka der Welt ist.
Was ein Blödsinn ist, weil der Schwarzenegger.
Nein, es ist die Geburtsstätte des Kraftsports. Ja. 40 Medaillen zu machen, ist eigentlich ein Wahnsinn.
Ja. Und ich glaube, das darf man nie vergessen in dem ganzen Rundherum, dass nicht immer nur das absolute Ergebnis entscheidend, natürlich für einen Fördergeber oft einmal interessant ist, aber eher der Weg für die Zukunft interessant ist.
Ja, das wie geht es jetzt weiter?
Jetzt haue ich mich nach Südafrika nächste Woche.
Wieder Bankdrücken oder?
Nein, Kraft-Dreikampf Junioren, Weltmeisterschaft, Equipped.
Wird bei uns im Gym übertragen. Extrem, das heißt, wenn Sie im Beta auf der Plattform sehen wollt, wie du die Leute aus sich stehst, dann bitte ins Gym kommen, währenddessen ein bisschen Bank drücken und da könnt ihr euch natürlich auch vergleichen, wie es ausschaut. Das sind aber im Equipment.
Aber das ist umso besser.
Apropos Equipment, heute
geht
es nicht mehr aus, aber das ist, ist die Vergangenheit, haben wir einen Tony Cliff hier, Europameister im Raw und Equipped Kraft-Dreikampf, den ich auf ein Bier einholen muss, weil er damals wie ich Erster geworden bin, ich zum großen Teil deswegen Erster geworden bin, weil er sich gedacht hat, er steigert einmal im Drittversuch um 40 Kilo, den er dann nicht geschafft hat, aber
was ein Wurscht war,
weil hätte er war fix um 7,5 Kilo gesteigert, hätte er das Gewicht umsetzen können, aber hat er nicht gemacht. Ne? Und heute hole ich ihn vom Flughafen ab, also Equipment, Kraft-Dreikampf mit Equipment, haben wir vorhin schon gesprochen, sehr interessante Geschichte, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und muss man einfach aus eigenem Sport erzählen.
Ja.
Dann schaut die ganze Geschichte schon ganz anders aus. Ja. Jeder hat sich über CrossFit aufgeregt und gesagt hat, Keeping Pull-Ups, weiß ich nicht, Bullshit, Scheißdreck. Ja. Aber im Endeffekt, eigene Sportart, auf einmal ist es völlig frei von irgendwelchen Bewertungen. Das ist wichtig.
Können wir vielleicht gleich Werbung machen? Zweimal. Einerseits danke ans Gym, dass wir das immer da machen können. Ich meine, du kennst den Besitzer ganz gut.
Ja.
Habe ihn ums Eck einmal kennengelernt. Ja. Aber einerseits danke ans Gym und auch was das Gym da zur Verfügung stellt. Für Kraft-Dreikampf gibt es nichts Besseres in ganz Europa. Heute war ein New Yorker da, der packt überhaupt nicht, kommt morgen wieder.
Ach so?
Ja. Packt überhaupt nicht, kommt morgen sofort wieder. Ja. Ist 3 Tage da auf Urlaub, kommt 3 Tage trainieren.
Okay.
Das ist so ja,
geil. Ja.
Und das zweite ist, können wir vielleicht Werbung machen für die Kraft-Dreikampf-Staatsmeisterschaft Equipped im November, Ende November.
In Weiz,
weil da kommt ein relativ berühmter Gast, der junge Mann, der unser Intro einspricht, der Gino.
Ja, Gino ist auch dort.
Ja. Powerlifting Pirate, also wer sich ankündigen lassen will vom Gino. Dieses Jahr, scheiß mal auf Raw, dieses Jahr gehen wir in die Panier.
Ja, richtig, so
schaut's aus. Das heißt, da jeder, der will. auf jeden Fall mitmachen.
Ich glaube, du musst nicht qualifiziert dafür sein.
Es gibt keine Wilks-Punkte-Quali für die Equipped,
also
um das Ganze ein bisschen aufzuwerten. Was nett sein soll, weil den halt persönlich einen ins Kreuz ist, dass der dort Raw auftaucht und 70-70-70 macht. Oder 75-75-75.
Gut, dann steigen wir ins Kreuz.
Ja, steigen ins Kreuz. Ja.
Ne? Also du als erstes und ich als zweites.
Ja, völlig richtig. Ja. Aber irgendein Weidewäsch probieren, Spaß haben
und
draufgehen. Ja. Gesicht zerreißen, Augen zerreißen, Nasen blieten.
So wie Sport sein soll.
Ja, völlig richtig.
Mit den Worten
gehen wir gerne auf den
jetzigen Podcast und sehen uns wieder in wahrscheinlich sowas von zwei Wochen.
Zwei Wochen.
Fragen schicken, nicht?
Fragen schicken.
Servus. Ja.